Herzlich willkommen zu Think Tank 26. Gemeinsam sind wir resilienter, ist der Titel der heutigen Ausgabe. Und Eva, du hast noch weitere Aspekte rund um das Thema Resilienz mitgebracht.
Genau, Joe. Unser heutiger Titel verrät ja schon, worum es gehen wird. Du hast es auch gerade schon erwähnt. Um das Wir, um das Soziale und um das Miteinander. Mhm. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich ganz kurz nochmal die Übung ergänzen und vertiefen, die wir das letzte Mal gebracht haben. Du kannst dich erinnern, die Birkenbaumübung.
Ja, die Birkenbaumübung, natürlich. Ja.
Ich habe dazu nämlich Rückmeldungen erhalten und Fragen dazu und möchte die nur nochmal ganz kurz erklären, damit das auch wirklich stimmig ist für jeden, wenn er sie macht.
Ja, kurze Wiederholungen sind sowieso immer gut. Das vertieft das Ganze, wie man weiß. Also
stimmt.
Tauchen wir noch einmal in die letzte Sendung
ein bisschen zurück. Also, ihr könnt euch erinnern, es ging darum, einen guten Stand am Boden zu haben, aufrecht zu stehen und einmal nur den eigenen Atem wahrzunehmen, wie er kommt und wie er geht. Und dann nach 3-4 Atemzügen einmal beim Ausatmen dir vorstellen, du atmest durch die Beine, durch die Füße hinein in den Boden. Und dann wieder einatmen, ganz ruhig. Und du kannst dir beim Ausatmen, wenn du das mehrere Atemzüge machst, auch vorstellen, entweder du atmest alles, was dir nicht gut tut, was belastet, raus aus deinen Füßen. Mhm. Und oder du kannst dir aber auch vorstellen, Birkenbaum, du verwurzelst dich beim Ausatmen. Also dir wachsen Wurzeln. Mhm. Ja, die brauchen wir ja auch für Resilienz, diese Standhaftigkeit, haben wir gesagt.
Genau. Mhm.
Gut, und wenn du das eigene Atemzüge machst, kannst du dir vorstellen, beim nächsten Mal einatmen, dass du eben länger, höher wirst, größer, am Scheitelpunkt haben wir gesagt, so wie wenn die Wirbelsäule sich verlängert.
Genau.
Und beim Ausatmen nimmst du eben auch wieder diesen Gedanken und das Bild mit hinunter auszuatmen. Also einatmen, du wachst, du strebst hinauf, du könntest dir da mitnehmen auch die Sonne, das Sonnenlicht, weil der Baum streckt sich ja auch in Richtung Sonne, der holt sich das Licht. Und wieder ausatmen mit den Wurzeln. Und das so einfach ein paar Atemzüge lang und dann wahrnehmen, wie es dir geht. Da war die Frage eben, einatmen, wachsen und ausatmen, Wurzeln. Das war nicht ganz klar, dass man das dann in einem einfach zusammen kombiniert.
Ja, haben wir jetzt hoffentlich alles beantwortet. Wenn euch auch was unklar ist, einfach eine E-Mail schicken an die Eva an redaktion@thinktank.at. Die wird das gerne beantworten dann in einer unserer nächsten Podcast-Ausgaben. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, jederzeit gerne.
Unbedingt, wir freuen uns und danke, dass ihr das jetzt auch schon gemacht habt. Joe, was meinst du, warum behaupte ich, dass wir gemeinsam resilienter sind?
Wahrscheinlich, weil es hilft, wenn beide oder mehrere Seiten aufeinander eingehen. Also wenn es von mehreren Seiten kommt und man nicht da alleine dasteht damit, oder?
Genau, du hast es in den letzten Podcasts auch immer wieder schon erwähnt, dass es natürlich hilfreich ist, wenn man nicht nur an sich selbst arbeitet und wahrnimmt, gut wahrnimmt und auf den anderen eingeht, sondern wenn der oder die andere das auch macht. Bisher haben wir ja nur über uns selbst gesprochen, also wenn es darum geht, resilient zu sein oder unsere Resilienzfähigkeit zu verbessern. Also ich selbst bin verantwortlich für mein Denken, Fühlen und Handeln, haben wir gesagt. Ich selbst sollte die Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, akzeptieren.
Ja.
Auch ein Thema, das wir besprochen haben gerade erst. Und ich selbst bin es ja auch, die aus ihrem bewussten Ich heraus da dann wahrnimmt, was da läuft in diesen stressigen Situationen mit anderen.
Ja.
Aber auch in mir drinnen. Ja? Und auf der Basis kann ich dann reflektieren, Thema vom letzten Mal, und eben was anderes denken und tun. Aber wir sind ja eben eingebettet in Systeme. Wir sind in ein biologisches System eingebettet, aber eben auch in soziale Systeme.
Mhm, genau, ja.
Familie, Unternehmen, Gesellschaft, also es gibt genug davon. Wir sind also Teil von was Größerem Ganzen und wir sind ja eben auch verbunden mit den anderen. Und mit der zunehmenden Komplexität, Geschwindigkeit und auch der Wissenszunahme in der Welt wird es ja immer notwendiger zu teilen. Wir sind ja alle keine Selbstversorger mehr, oder?
Ja, stimmt, aber wir sind sehr angewiesen aufeinander mittlerweile.
So ist es, ja. Als Selbstversorger hast du eigentlich ziemlich die ganze Zeit damit verbracht, das zu sammeln oder anzubauen oder whatever, ne, um dich zu ernähren. Die Summe aller zu erledigenden Herausforderungen ist eben schon lange nicht mehr im Alleingang zu bewältigen. Und grundsätzlich sind wir ja auch froh, oder, dass wir am Arbeitsweg uns ein Kipferl holen können. Ja.
Ist schon praktisch, wenn man das nicht zu Hause erst noch selbst herausbacken muss. Ne?
Oder ein Coffee to go.
Ja, genau.
Und aus dem Grund ist eben soziale Kooperation eine weitere Teilfähigkeit, die hilft, resilienter zu sein. Also salopper formuliert, weil soziale Kooperation ist so ein bisschen abstrakt, salopper formuliert ist einfach ein gutes Miteinander, bis hin zu füreinander.
Das erinnert mich jetzt wieder an dieses New Work Barometer, was du uns da gezeigt hast. Da hat es ja auch geheißen, dass soziale Kompetenzen ganz wichtig sind, um im New Work Umfeld zu bestehen, oder?
Ja, Joe. Die Teamfähigkeit als eine soziale Kompetenz von mehreren war ihm an fünfter Stelle. Und dort wurde die so definiert als eben die Fähigkeit zu Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die erforderlich sind, um produktiv und positiv mit anderen Personen oder in einem Team zusammenzuarbeiten. Auch wieder abstrakter formuliert, aber fallen dir ad hoc solche Verhaltensweisen oder Gewohnheiten ein, die in deinem Arbeitsalltag dich zum Beispiel zu so einem guten Teamplayer machen?
Naja, ich glaube immer, es ist gut, das große Ganze zu sehen. Jeder trägt ja einen Teil dazu bei, ja, und dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, über meine persönliche Arbeit und den Teil, den die anderen auch beitragen müssen, und da vielleicht auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, hey, ich brauche das noch, oder ja, ein bisschen miteinander dran arbeiten. Ich glaube, dass das für ein Team sehr wichtig ist.
Ja, also diese Schnittstellen, ne? Genau, nicht nur das eigene sehen, sondern darüber hinaus und dann in Gespräche oder in Klärungen zu gehen, in ein Miteinander. Finde ich ein wichtiges Beispiel. Ergänzend dazu finde ich, dass bevor wir in so ein Handeln gehen können, also zum Beispiel Schnittstellen klären, ist ja ein konkretes Verhalten. Bevor wir das tun, ist doch eine wichtige Voraussetzung für gute Zusammenarbeit die Fähigkeit der Fremdwahrnehmung. Das bedeutet jetzt mal die Selbstwahrnehmung, über die wir schon sehr viel gesprochen haben, für den Moment mal außer Acht zu lassen, weil es ist total schwierig, beides auf einmal zu machen. Und mal wahrzunehmen, was erlebt denn mein Gegenüber gerade? Was sagt und tut er oder sie? Was zeigt er oder sie nonverbal? Was fühlt er oder sie möglicherweise? Und oft ist ja diese reine Wahrnehmung, auch hier wieder, wir haben oft drüber gesprochen, des anderen gar nicht leicht, da wir ja diese Filter ausgebildet haben.
Genau, ne?
Also diese Vorurteile. Über die haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen.
Ja, haben wir auch schon einige Male diskutiert.
Ja, also Podcast 17 ist so ein Beispiel für all jene, die noch nicht so lange dabei sind, wenn es um verschiedene Formen des Urteilens geht. Und das geht so schnell, dass wir auch Vorurteile haben.
Ja, und gerade im zwischenmenschlichen Bereich ist es ja dann meistens so, dass man nicht nur so reine Sachurteile bildet, sondern dass man Werturteile fällt, wie wir auch schon besprochen haben.
Ja, sehe ich wie du. Wenn zum Beispiel, also ich habe ein Beispiel jetzt mit, eine Kollegin, nennen wir sie Anna.
Ja.
Ab und zu, aber nicht immer, ab und zu das, was vereinbart wurde, zu spät erledigt. Ja, und damit dann zu spät an ihren Kollegen, nennen wir ihn Franz, diese Dinge schickt und er hat dann Probleme dadurch. Erstens, weil er gesamtverantwortlich dafür ist und weil er selbst dann vielleicht auch weniger Zeit hat, das noch fertig zu machen.
Ja.
Möglicherweise wird Franz in einer Situation, wo Anna einen guten und wichtigen Grund hat, weil sie zu spät dran ist, ihr gar nicht richtig und gut zuhören und ihr ins Wort fallen, wenn sie beginnt, ihm zu erklären, warum sie jetzt diesmal spät dran ist. Weil aufgrund seiner Erfahrung, er hat schon ein paar Mal erlebt, dass sie zu spät ist, und auch möglicherweise aufgrund seiner unterschiedlichen Werte, er einen Vorteil hat. Nämlich, Anna ist immer zu spät.
Ja,
und
klar.
Sie ist nicht verlässlich. Ja, also so, das könnte ein Werturteil sein. Und genauer gesagt sogar ein moralisches Urteil. Ja, also wenn sie ist nicht verlässlich, bezieht sich so aufs Tun, aufs Handeln, das taugt ihm nicht. Möglicherweise, kann ich mir vorstellen, schwingt was Emotionales auch mit. Emotionales Urteil, weil er sauer ist und angefressen, weil ihm ist in Verlässlichkeit, Pünktlichkeit wichtig. Ja, also das sind so wieder anhand eines Beispiels diese Werturteile, moralisch, emotional.
Jetzt haben wir immer gesagt, ein Sachurteil ist ja objektiv nachvollziehbar und hätte ja dann eigentlich was mit der Wahrheit zu tun.
In diesem Fall wäre das, dass Anna bei konkreten, wirklich konkret beschreibbaren Fällen eben zu spät liefert. Und diese konkreten Fälle müsst ihr dann Franz ihr auch nennen in einem Feedback und nicht,
genau, ja, sondern nicht so global,
immer,
du bist
zu
immer
spät.
Ja, genau.
Das sind diese Pauschalaussagen. Und worauf will ich jetzt mit diesem Beispiel hinaus? Es geht ja bei der Fremdwahrnehmung darum zu erkennen, dass die eigene Sicht von der Welt und den einzelnen Situationen nicht die einzige ist. Eben auch über den eigenen, du hast es gerade vorher gesagt, Tellerrand, ich sag Radius hinaus zu schauen, sich selbst und andere wahrzunehmen. Und da sind wir bei der nächsten Voraussetzung für resilientes Verhalten, nämlich empathisch sein zu können, mit sich selbst und den anderen. Und Empathie hat mit Hinfühlen zu tun. Nicht nur, wie geht's mir, welche Gefühle habe ich, sondern auch, wie mag's wohl dem anderen gehen? Was geht in dem anderen oder der anderen Person vor? Und welche berechtigten Bedürfnisse, Notwendigkeiten oder Werte mögen eben bei der anderen Person dahinter stecken? Nachvollziehbar, oder?
Ja, schon.
In der Theorie ganz easy. Ja,
es ist immer die Theorie oft, lustigerweise die Theorie oft leichter als die Praxis, wo man sagt, Praxisbeispiele erleichtern es uns, aber bei solchen Dingen ist die Theorie oft einfacher, ja, stimmt.
Übrigens, an der Stelle, kurzer Zwischeninput, ich habe immer wieder Workshop-Teilnehmer oder Coaching-Teilnehmer, die mir dann so sagen, ja, aber Empathie, das hat mit Fühlen zu tun, das kann ich nicht, ich bin nicht so, das kann ich nicht, da bin ich nicht veranlagt. Da muss ich sagen, das geht nicht. Na, warum? Es kann schon sein, es stimmt, es hat mit Hinfühlen zu tun. Wir werden uns vielleicht mal in einem extra Podcast ausführlich noch damit beschäftigen. Aber auch meine liebe, wertgeschätzte Kollegin und Unternehmensberaterin, Neuropsychologin Katja Hausmann sagt an der Stelle immer, man kann auch hindenken. Gerade wenn ich weiß, dass ich nicht empathisch bin oder mir schwer tue, kann ich mein Denken verwenden und diese Perspektive einzunehmen. Weil ich kenne ja das Vis-à-vis, gerade wenn ich mit wem viel zusammenarbeite. Ich sage, okay, wie mag es denn möglicherweise dem anderen jetzt gehen?
Also wenn ich dich fühle, dann mit dem Hirn ein bisschen arbeiten.
Genau, also ja, Katja nennt da manchmal auch rechte und linke Gehirnseite. Also das war jetzt nur so als Zwischeneinfall, falls ihr jetzt zuhört und sagt, na, das Fühlen, das ist nicht so meins. Na, ihr habt keine Ausrede. Man kann auch hindenken. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem konkreten Beispiel. Also wenn der Franz in diesem konkreten Fall und Moment, wo die Anna versucht, ihm zu erklären, warum sie heute jetzt zu spät ist, mehr wahrnehmen würde, was sich bei ihr tut, hätte er die Chance, in ein Miteinander zu kommen. Also zum Beispiel, er würde merken, dass Aufregung und Zittern in ihrer Stimme ist, zu hören ist. Er würde merken, dass sie schneller spricht als üblich und auffallend rote Wangen hat. Und er würde sie aussprechen lassen, nicht ins Wort fallen, und erfahren, dass ihre Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sie mit der Rettung mitgefahren ist und aus dem Grund eben zu spät zum Meeting gekommen ist.
Ja, okay, ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Ist jetzt immer so dramatisch bei den Sachen. Und schon gar nicht, wenn es öfter passiert, muss man auch sagen, weil sie wird ja nicht jedes Mal wieder. Aber gut, man soll natürlich nachfragen, ganz klar.
Stimmt schon, ja, und wir kennen das ja alle. Wir geraten aneinander, weil wir unterschiedliche Werte und Vorstellungen haben. Franz ist Verlässlichkeit wichtig. Vor diesem Hintergrund bewertet er pauschal. Anna ist in dem Fall jetzt ihre Familie wichtig und der seelische Beistand ihrer Mutter. Aber du hast vollkommen recht. Was Anna sonst davon abhält, pünktlich zu sein oder ihre Arbeit eben abzuliefern zum vereinbarten Zeitpunkt, das müsste Franz mit einer fragenden Haltung herausfinden und ihr in einem Gespräch auch vermitteln, was das Schwierige jetzt für ihn dabei ist. Ja, dann geht er mit der Herausforderung, Resilienz, mit, flexibel, ohne dabei seine Werte, Standhaftigkeit aufzugeben. Bei ihm ist Verlässlichkeit wichtig.
Ja.
Möglicherweise arbeitet sie wem anderen zu, whatever, aber fragende Haltung, nicht zuschreibend pauschal. Also das wäre so der Tipp an der.
Womit wir wieder bei der Teamfähigkeit wären, dass man dann sagt, arbeiten wir gemeinsam dran, wie können wir denn dieses Problem, wenn es immer wieder passiert, lösen? Ne? Gemeinsam.
Stimmt. Ja, genau. Passt zu dem, was du vorhin gesagt hast.
Ja, und das kann man sicher wieder irgendwie auch praktisch üben, oder?
Klar. Also eine Übung heute wäre mal, sucht euch ein Vis-à-vis, jemanden, also ihr könnt das miteinander machen in beide Richtungen, ja, um Fremdwahrnehmung und eben auch Empathie zu üben. Such dir einen Freund, eine Freundin oder eben ein Familienmitglied. Am besten eben zu Beginn jemand, der dir am Herzen liegt. Also wo ihr auch das aussprecht, lass uns das jetzt einfach mal üben in beide Richtungen. Und dem oder der du gerne zuhörst und dem oder der du auch gerne dann erzählst. Ja?
Ja.
Macht sich aus, wer ist zuerst in welcher Rolle. Wenn du zuerst in der Zuhörerrolle bist, lass dir etwas erzählen. Und zwar etwas, was die Person auch bewegt, berührt. Das kann was sein, was positiv ist, aber es kann auch durchaus was Herausforderndes sein. Aktuelle Situation oder im Rückblick. Alles ist okay. Und das Wichtige an der Stelle, der erste Schritt ist erstmal das reine Zuhören.
Und das heißt ja auch, dass ich nicht einmal unterbreche, wenn mir irgendwas unklar ist, sondern dass ich wirklich mir das anhöre. Und da haben wir schon mal gesprochen, ist die Schwierigkeit, dass ich das dann nicht vergesse, was mir vielleicht unklar ist. Und dass ich dann zu sehr mit meinen eigenen Gedanken wieder abschweife und dann wieder nicht richtig zuhöre.
Ja.
Das ist echt nicht leicht, glaube ich.
Ja. Das ist wirklich nicht leicht. Dennoch, wenn ich das schaffe, ja, dann kann ich ja viel mehr beim anderen sein und bei der Wahrnehmung auch Körpersprache, Gestik, Mimik. Aber natürlich, das fällt uns immer am schwersten, dieses einfache Zuhören. Mhm. Und was wichtig ist, dass man beim Zuhören dabei bleibt.
Ja, genau, eben.
Hast du das gerade gesagt, so nicht abschweifen.
Ja, genau, eben nicht abschweifen und nicht, wenn mir jetzt was selber gerade unklar ist, denkt man, nein, ich will aber zuhören und dann habe ich es im Hinterkopf, aber ich darf diese Frage nicht vergessen. Und somit bin ich schon wieder bei meinen eigenen Gedanken eher als Zuhörer. Das ist für mich die Schwierigkeit, dass ich wirklich sage, aufpassen.
Ja.
Aber das ist jeder
Übung
von uns gefordert.
Aber macht den Meister oder die Meisterin. Ja. Und deswegen, wenn man das mit einem Freund, Freundin übt, mit schönen Dingen, also dann vielleicht nicht so an jedem wörtlichen Ding hängen, aber zuhören, was die Person sagt und auch wie und was man sonst eben so noch an Regungen mitbekommt. Dann übe ich diese Fremdwahrnehmung. Also erster Schritt zuhören. Im zweiten Schritt wäre jetzt so, was bekomme ich mit, wie geht es der Person damit, was sie erzählt? Ist sie schon drüber hinweg, wenn es was Schwieriges war? Oder wühlt sie das noch auf? Auch wenn es was Schönes ist, ja, kann ja positiv aufwühlen. Und da ist jetzt auch wieder ganz wichtig, das zu üben, nicht so viel hinein zu interpretieren, sondern für manche hilfreich ist eben diese Vorstellung von Fühlern oder Antennen, ja, mit denen wir dann zu dieser anderen Person hinfühlen.
Ja.
nicht jeder spricht ja so über Gefühle und dennoch bin ich mir sicher, wenn du diese Übung machst, lernst du immer mehr, auch wenn die Person die Gefühle nicht anspricht, dann Resonanz zu geben und zu spiegeln. Na du, ich habe dich beim Erzählen so und so erlebt, war das so und so. Ja, ich habe den Eindruck, du hast das und das gesagt. Also in Ich-Botschaften dann schon zu wiederholen, wäre sozusagen der Spiegel, das Resonanz geben, wodurch sich die andere Person natürlich gehört und gesehen fühlt.
Klingt eh nach einem sehr spannenden Experiment, muss ich sagen, ja.
Ich finde auch, ja, und das kann man wirklich, kann heute am Abend gleich privat, ja, jemanden einladen oder wie auch immer und üben. Ja, also was habe ich gehört? Welche Gefühlsregungen habe ich wahrgenommen? Welche Gedankeninterpretationen der Person habe ich mir auch gemerkt und das dann einfach zusammenfassen. Übrigens können wir bei der Übung uns auch erinnern an alle unsere neuen Sinne.
Ah ja.
Wahrnehmung, ne?
Ja.
Also mir ist schon mal passiert, dass wenn mir wer was erzählt hat, dass mir auch die Gänsehaut runtergeronnen ist. Hm. Rücken. Das ja. ist ja dann eigentlich so der Temperatursinn, wenn ich jetzt richtig denke.
Ja, ja, gut,
wenn
stimmt.
Einem, na, es wird einem kalt oder es wird einem heiß, ist auch schon manchmal passiert, wenn man sich selbst, wobei da ist man selbst aktiv, ja. Also nur so als Gedanke, nehmt die neuen Sinne, die wir besprochen haben, da mit.
Okay, klingt jetzt auch nicht ganz so einfach, muss ich sagen, aber wie du auch meinst, ist schon ein sensationelles Experiment und eine tolle Übung, glaube ich.
Genau, probiert es einfach aus. Resilienz auf beiden oder allen Seiten gelingt in Summe also deutlich besser, wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen, empathisch sind und aufeinander zugehen. Ein anderer Aspekt, warum wir gemeinsam resilienter sind, ist der, dass wir Menschen uns wohler fühlen, bis hin zu glücklicher sind, wenn wir soziale Kontakte haben. Mhm. Das war ja auch schon in Think Tank 3 ein Thema, als wir über verschiedene Möglichkeiten, uns glücklich zu fühlen, gesprochen haben. Und soziale Verbundenheit wird in der Psychologie oft als eins von drei Grundbedürfnissen von uns Menschen erwähnt.
Was sind dann die anderen beiden? Darf ich da nachfragen?
Ja, freue mich sogar drüber. Das eine ist das sogenannte Autonomie, also Freiheitsstreben. Der Mensch will auch frei sein,
ja,
autonom entscheiden. Und dann das dritte ist das Bedürfnis, sich kompetent zu erleben bzw. zu gestalten, etwas zu schaffen. Also diese drei werden jetzt oft in der positiven Psychologie oder auch in der, nicht nur wahrscheinlich in der positiven Psychologie genannt, als drei Grundbedürfnisse. Und vordergründig oder interessant an der Stelle ist ja, dass man meinen könnte, dass dieses Gefühl, dazuzugehören, sozial in Kontakt verbunden zu sein, auf den ersten Blick dem Autonomie- und Freiheitsstreben auch widerspricht.
Ja. Ja, stimmt.
Ja, und das ist für mich, also ich erlebe es nur, ich beobachte mich ja dann meistens selbst, wie ist das bei mir? Und der Mensch ist eben einerseits ein soziales Wesen, darum geht es ja heute sehr, um dieses Miteinander. Und er ist auch ein sogenanntes antisoziales Wesen. Also nicht asozial, ganz wichtig. Ja. Asozial ist ganz schlecht, glaube ich, behaftet. Aber antisozial im Sinne von auch zurückziehen. Rückzug haben wir öfter schon mal über diese Me-Time gesprochen, auch bei der Selbstreflexion. Um sich auf sich selbst wieder zu besinnen, mit sich zu sein.
So, ja.
Ja. Oder autonom entscheiden zu können, was ich jetzt will und was ich machen möchte. Ja. Und beim sozialen Miteinander, Füreinander auch gut, ja, aus dem Ich, aus dem Bewussten heraus, was dient dem Gesamten, was dient dem anderen und mir. Also das sind so, einfach nur zum Nachdenken gebe ich das mit. Ist das ein Widerspruch oder nein? Wie können wir beides verbinden? Das ist so eine interessante Frage. Kennst du das von dir, dass du beides hast, beide Bestrebungen?
Ich muss sagen, also ich habe mich jetzt sehr erinnert gefühlt an meinen Beruf an sich.
Ja.
Weil ich sage, ich arbeite sehr viel allein,
ja,
genieße dann, wenn ich es dann mal habe, das ist nur ein paar Mal im Jahr, die soziale Komponente mit den Kollegen was gemeinsam machen zu können. Und bin aber dann auch wieder froh, wieder mich zurückziehen zu können.
Schau,
ja. Also das wäre mein Beispiel dafür, wo ich sage, da finde ich mich komplett
voll
wieder.
Voll bestätigt,
ja.
Oder? Und das Schaffen, etwas zu gestalten, ist auch dabei, weil dein Job ist ein sehr kreativer.
Ja.
Jetzt verstehe ich, warum du ihn so gerne und gut machst.
Dankeschön.
Zurück zur Verbundenheit. Also sie ist ja das psychologische Bedürfnis, emotional mit anderen verbunden zu sein und an warmherzigen Beziehungen eben beteiligt zu sein. Geteiltes Leid ist halbes Leid, so ein Sprichwort.
Genau, ja.
Bestätigt sich. Und geteilte Freude ist doppelte Freude.
Ja.
Und übrigens, was ich herausgefunden habe, finde ich spannend, geht diese Verbundenheit auch bis in unsere Biologie, unseren Körper hinein. Auf einer neurobiologischen Ebene profitieren wir von dem Botenstoff Oxytocin, der ja vielleicht eh bekannt ist als Kuschel- und Bindungshormon.
Ja, schon mal gehört.
Schon mal gehört,
genau, ja.
Oxytocin löst bei uns Gefühle wie Zufriedenheit, Vertrauen, Verbundenheit mit anderen Menschen aus. Und es entsteht eben auch durch dieses Miteinandersein und Umarmungen. Ja. Es hilft uns eben auch dabei, habe ich herausgefunden, Stress und Angst in geringerem Maße zu empfinden. Und da kommen wir möglicherweise auch wieder mal zu einem späteren Zeitpunkt noch im Detail drauf zurück.
Es finde immer schön, wie du immer diese Schleifen siehst. Zurück und nach vor und alles ist ein großes Ganzes.
Ja,
das
ich
ist
kann
wunderschön.
Ja nicht alles bringen.
Nein, aber schon klar, aber darum meine ich es.
Ne, freut mich.
Ja, sehr übersichtlich dadurch.
Fein. Jetzt an der Stelle wichtig, bis in die Zelle hinein spüren wir, da zeigt sich dieses Verbundensein mit anderen. Es hilft also, wenn mir jemand zuhört und für mich da ist, wenn ich von meinem Stress erzähle. Das kennen wir alle, oder?
Ja, unbedingt. Da muss man sich schon ab und zu was von der Seele reden. Ja,
das tut allein, das tut gut.
Ja. Ja.
Manchmal hilft es, wenn man vorher sagt, du hör mir einfach nur zu. Mhm. Das hatten wir auch schon mal. Ne?
Genau, ja.
Bitte keine Ratschläge, ich will es einfach nur loswerden. Ja, und auch spannend, wir schätzen vor uns liegende Herausforderungen auch geringer bzw. leichter zu schaffen ein, wenn wir mit jemandem anderen sind. Da habe ich über ein Experiment gelesen. Im Jahr 2008 wurden 34 Studierende, ist jetzt nicht so eine riesige Zahl, aber dennoch 34 Studierende der University of Virginia auf ihrem Weg über den Campus angehalten und gebeten, die Steigung eines vor ihnen liegenden Hügels einzuschätzen.
Naja.
Ja. Und einige der Befragten waren ihm zufällig allein unterwegs, andere wieder in Begleitung eines Freundes oder einer Freundin. Und das hat sich dieses Psychologenteam damals zunutze gemacht, um eben herauszufinden, ob das Zusammensein mit vertrauten Menschen einen Einfluss hat auf die Wahrnehmung der Steigung dieses Hügels. Mhm. Und rat einmal.
Ja, so wie du es vorher schon angedeutet hast, wird es wahrscheinlich so sein, dass man es gemeinsam als geringere Steigung ansieht.
Stimmt, ja. Die Ergebnisse waren eindeutig. In Begleitung schätzen wir den Hügel deutlich weniger steil ein, als wenn wir alleine sind. Und ist eine vertraute Person bei uns, bewerten wir also eine vor uns liegende Aufgabe als weniger beängstigend, haben die Psychologen daraus geschlossen.
Kann man auch wieder aufs Arbeitsleben ummünzen, weil so ein Berg an Arbeit ist gemeinsam auch, wirkt da nicht so viel, ne? Wenn man sagt, machen wir gemeinsam.
Stimmt, ja.
Eva. Jetzt noch zusammenfassend, was haben wir denn heute alles besprochen?
Also, wir haben heute eine weitere Teilfähigkeit besprochen, um resilienter durchs Leben zu kommen. Soziale Kooperation oder salopp formuliert ein gutes Miteinander bis hin zu Füreinander. Joe, du hast uns aus der Praxis ein sehr gutes Beispiel für ein konkretes Verhalten geliefert, nämlich dieses über den Tellerrand denken und tun, ja, um teamfähig zu sein. Wir haben dann auch auf Fremdwahrnehmung hingewiesen, dass sie gemeinsam mit der Selbstwahrnehmung ja die Basis sein sollte für unsere bewussten Handlungen im sozialen, resilienten Miteinander. Wenn es beide machen, wenn beide sich selbst gut wahrnehmen und dann empathisch auf den anderen zugehen.
Komplette Win-Win-Situation, ja.
Ist Fremdwahrnehmung gleichzusetzen mit Empathie? Die Frage würde ich jetzt an der Stelle noch offen lassen. Das gilt es noch in einem weiteren Podcast mal näher herauszufinden. In jedem Fall haben wir zum Schluss noch die Studienergebnisse gebracht, die beweisen, dass wir mit einer vertrauten Person an unserer Seite Herausforderungen geringer einschätzen und in jedem Fall auch der soziale Austausch, dass sich mit anderen verbunden fühlen zu Stressbewältigung und damit eben auch zu mehr Resilienz im Leben beiträgt. Wir könnten uns alle mal bewusst machen, welche Menschen in unserem Umfeld für uns da sind, in schwierigen und auch in schönen Situationen. Und damit eben zu unserer Resilienz maßgeblich beitragen.
Da könnte man dann schon mal Danke sagen an alle. Und dann haben wir vorhin auch noch die gegenseitige Übung zur Fremdwahrnehmung gebracht, nämlich einem nahestehenden Menschen zuzuhören und dann zu spiegeln, was ich alles mitbekommen habe und umgekehrt. Und das war's, glaube ich, auch schon für heute.
Stimmt.
Was machen wir das nächste Mal?
Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es geht noch weiter mit dem Thema Resilienz. Da gibt es doch noch einiges dazu zu sagen.
Wenn noch was offen ist, müssen wir natürlich darüber sprechen. Wir freuen uns drauf bei Podcast 27, der denn den Titel trägt, In der Ruhe liegt die Kraft und Positivität.
Genau. Also dann.
Bis bald.
Bis bald.